Episode 135, Allez le Chaos oder Chaos in Ligue 1. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfrei, dem Fußball-Podcast direkt aus Graz. Und mir gegenüber frisch zurück aus Riot im Innkreis, Stefan Becker-Becker-Adelmann.
Hallo Alex Stegel.
Hallo BBA.
Hallo.
Ja.
Freut mich, da zu sein.
Das war übrigens das, warum ich beim ersten Mal die Anmoderation auch mitverkackt habe, weil du kurz zuvor noch Riot im Innkreis gesagt hast. Es gibt so kleine Wortspiele, die wirken nach.
Naja.
Wie kommen wir auf das? Wir kommen auf das, weil du natürlich nicht im Innkreis und in Riot warst, sondern du warst in Riot.
Ja, das war tatsächlich eine sehr, sehr orge Erfahrung.
Spielfrei hat mal wieder keine Kosten und Mühen gescheut.
Und hat mich nach Saudi-Arabien geschickt. Ja. Nein, es war tatsächlich eine sehr, sehr orge Erfahrung. Aber es war durchaus interessant.
Ja.
Es ist gut gelaufen.
Was war so das Schlechteste und was war das beste Erlebnis?
Das schlechteste Erlebnis.
Dass man das ein bisschen einordnen kann. Weil
Der Verkehr ist komplett absurd.
Ja. Aber gut, das hätte
man. Das beste Erlebnis war, ich würde sagen, sie wissen schon sehr, sehr gut zu speisen.
Ja?
Ja.
Cool.
Ja, hat mir sehr
gefallen. Also vom Essen her?
Na, absolut, bravo.
Alle Richtungen?
Ja, also ich habe sehr viel Hummus gegessen.
Ah ja, okay. Ja. Pusche schon wahrscheinlich dafür.
Nein, war sehr gut, muss ich sagen.
Stefan?
Ja, wir sind zusammengekommen.
Wir sind heute hier wieder zusammengekommen. Wir reden über ein Chaos in einer der größten europäischen Fußballligen.
Ja, genau. Also
scherzhaft sagen wir immer, das ist die Liga, die nach Österreich kommt.
Nein, es ist ja tatsächlich so, dass wir gefühlt schon, wie lange ist es jetzt her, dass wir in Frankreich immer vorbeigeschaut haben. Ich glaube, das war damals, wie Juninho Lyon zum Meistertitel geschossen hat.
Wahrscheinlich,
ja. Nein, aber es ist höchst an der Zeit, dass wir wieder mal einen Blick nach Frankfurt, würde ich sagen,
ja, kann man
Frankreich
auch machen.
Werfen. Denn es hat sich einiges getan in den letzten Monaten und ganz weniges eigentlich im Guten. Die Liga ist gerade ein bisschen an einem Scheideweg angekommen und ganz viel sehr große, renommierte Clubs straucheln, nicht nur sportlich, sondern vor allem auch wirtschaftlich. Und wir haben gesagt, okay, dem wollen wir uns heute ein bisschen widmen. Das heißt, heute geht es insbesondere darum, was passiert mit Lyon, was wurde passiert, liebes Tagebuch, mit Girondins Bordeaux. Und genau, das ist heute auf unserer schönen Agenda.
Ja, bevor wir jetzt ins Schwerpunktthema kommen, schauen wir ja immer ein bisschen so in die große, weite Fußballwelt raus. Und ich bin ja wirklich nicht dafür bekannt, dass ich Dortmund-Fan bin.
Nein, das stimmt.
Du bist
eher Bayern-Fan.
Eher bin ich Bayern-Fan, ja. Aber so muss ich sagen, es ist auch sehr schwierig, Bayern-Fan zu sein.
Ja.
Aber ich bin Fan von guten Geschichten.
Mhm.
Und ein gewisser Marco Reus hat sich ja letztes Jahr verabschiedet von der ganz großen europäischen Bühne. Und zwar so, wie man es macht, nämlich mit Freibier im Stadion für alle.
Ja.
Das muss ich bis heute sagen, ist absolut geil. Also ich glaube, es gibt kaum einen geileren Move, den du bringen kannst.
Mhm.
Als Fußballer kannst du das locker leisten. Mhm. Und das trifft genau die richtigen Leute, wenn du dich so verabschiedest. Mhm. Nämlich die Leute, die halt vor allem bei Dortmund natürlich regelmäßig im Stadion sind. Und dieser gewisse Marco Reus ist vorgestern, zum ersten Mal in seinem Leben Meister geworden.
Ja.
Ja, mit LA Galaxy.
Ja. Er hat den, wie heißt der, MLS Cup
gewonnen.
Ich habe ein bisschen was von dem Spiel gesehen. Es ist
unfassbar,
wie schlecht Fußball in den USA.
Das ist jedes Mal, oder? Du kannst nicht über Highlights schauen, ohne dass du denkst,
nein,
das ging jetzt bei uns nicht aus.
Und dann hörst du die Kommentatoren und glaubst, da passiert gerade der beste Fußball, der jemals passiert ist. Und es ist mitunter wirklich Slapstick, was da abläuft. Also wenn man sich die Tore von Messi anschaut, der steht quasi herum und spaziert da durch.
Und schlägt dann ins Kreisack, ja?
Nein.
Wenn man das wollte ich aber eh fragen. Also jetzt nochmal Gratulation, Marco Reus, coole Story, coole Geschichte.
Absolut.
Wenn man diese offensichtlichen Galionsfiguren in der MLS außernimmt, weil die sind halt dort, weil sie nochmal einen ordentlichen Payday kriegen. Wenn man die wegrechnet, die Busquets dieser Welt, die Jordi Albas, Messi, Reus und noch ein paar andere, das Niveau wäre wo? Regionalliga Österreich?
Ich hätte gesagt,
ungefähr,
österreichische,
oder?
Regionalliga.
Hey, ja nicht. Also zweite Liga gibt es zum Teil bessere Spieler.
Also, und man sieht ja auch, es gibt ja immer wieder Österreicher, die den Sprung rüber wagen und die dann einfach richtig gut performen drüben. Auch im Nachwuchsbereich, also gerade im untergeordneten Fußball, also im ganzen College-Fußball.
Wir haben uns ja mal in einer Folge mit der MLS.
Genau, und da schaffen wir ja relativ viel an Sprung in die höchsten Uni oder College liegen und so weiter. Und das Niveau ist sicher, du bist irgendwo bei uns bei Regionalliga.
Ja.
Wissentlich, jetzt haben wir natürlich viele kritische Zuhörerinnen und Zuhörer, dass auch innerhalb der Regionalliga in Österreich große Unterschiede sind.
Ja, klar. Ja.
Aber ich sage mal, ein gutes Regionalliga-Niveau gefühlt. Vielleicht schwache zweite Liga hin und wieder.
Ja, okay.
Nein, aber es ist definitiv nicht so, wie es sich anhört, wenn man den Moderatoren auf Apple TV oder ESPN oder wo auch immer das live zuhört.
Apple TV kann man schauen, ja, wenn man Abonnent ist. Ja gut, dann hätte ich gesagt, du schaust eh schon ganz durstig aus.
Ja.
In Riet hast du nichts gekriegt.
Ah, tatsächlich, sehr warm gewesen.
Ja. Ja. Dann kommen wir zum Getränk der Episode.
Das Getränk der Episode.
So, im ersten Moment denkt man sich, hey, Moment, ist das schon wieder Liquid Death? Das haben sie erst gehabt. Nein, das ist was ganz anderes, nämlich Skull Liquid. Und du weißt ja, wie ich oft daheim sitze und in Ruhe Keeping Up with the Kardashians schaue.
Ich weiß vor allem, wie anfällig du für Werbung bist.
Ja, war jetzt aber kein Werbespot, sondern das Schlagwort Kollagen hat mich auf den Drink aufmerksam gemacht. Mhm. Weißt du, was Kollagen ist?
Jetzt nicht wirklich.
Passt, das haben wir schon zwei, weil ich habe es
auch nicht. Das ist ein Wasserkollagenhydrolysat.
Genau. Kollagen, habe ich mir sagen lassen, ist wichtig dafür, dass die Haut schön bleibt.
Okay.
Und darum, Keeping Up with the Kardashians, weißt du, man muss beautymäßig, muss man an vorderster Front mitgehen. Wir gehen auf die 40 zu, lieber Stefan.
Prost.
Cheers.
Danke vielmals.
Ja, ich bin schon sehr gespannt.
Dosendesign, muss man sagen, 10 out of 10.
Riechen tut es auch sehr gut.
Ja, Geschmacksrichtung, was? Hibiskus.
Mhm. Boah, das schmeckt noch fast gar nichts. Na wohl.
Oh, das mag ich schon.
Ja.
Hat dann leicht, am Anfang schmeckt es so leicht wie Pfirsichspritzer vom Forschungsdienstag 2004. Aber nein, gefällt mir, muss ich sagen.
Ein Gramm Kollagenhydrat
pro Dose. Ist das viel? Oder ist das schlecht? Ist das eine Warnung? Ist das eine Empfehlung? Ist das eine Auszeichnung? Was hast
Schwer du? Zu sagen. Wenn da draußen jemand ist von unseren Hörern und Hörern, der weiß, was Kollagen ist, schreibt uns doch mal was nichts mit Fußball zu tun hat, an redaktion@spielfrei.at. Wir lesen auch die Sachen durch. Und ein kleiner kritischer Hinweis, das Getränk haben wir wieder selber gekauft. Mhm. Wenn ihr wollt, dass wir irgendwas zu trinken, was vielleicht noch besser oder noch grauslicher schmeckt als das, kennt sich jederzeit bei uns melden und ein Getränk der Episode sponsern.
Ich finde das nicht schlecht.
Nein, ist okay. Mhm. Sehr aber gut, es ist schon Alex. Eher so vom Dosendesign her schon ein bisschen so vielleicht mit so Holztattoos und so gut.
Ja, es ist ein bisschen wie wenn du Ed Hardy trinkst. Also vom Design her.
Gut, dann hätte ich gesagt.
Mich würde es interessieren, ob du irgendwann in so einer Midlife-Crisis kommt, wo du Ed Hardy tragst. Wow, das wäre so lustig. Also ich denke, ich schaue gerade in Richtung von unserem Produzenten.
Ja.
Und ich glaube, er stellt sich genauso vor seinem geistigen Auge gerade vor, wenn du so Ed Hardy-Phase hättest. Es wäre extrem lustig.
Es wundert mich nicht, dass ihr in eurer Freizeit darüber fantasiert, was ihr euch so anziehen könnt. Ja. Damit gehen wir über zu unserem nächsten Schwerpunktthema, nämlich den großen 10.
Wird die Sendung kosten? Die großen 10, yes, ja.
Yes, ja. Die großen 10 All-Time-League-Helden.
Genau so ist es.
Ja.
Wir küren heute die unserer Meinung nach 10 besten Spieler, die jemals in Ligue 1 gespielt haben.
Ja.
Wie immer höchst subjektiv, also für alle da draußen, die...
Meinen nicht.
Für alle, die da draußen glauben, es gibt jetzt eine objektive Abwägung, nein, das überhaupt meine. Nicht. Und das funktioniert wie immer so, dass der liebe Alex 5 Antwortmöglichkeiten hat. Ich habe 5 Antwortmöglichkeiten. Es ergibt gemeinsam die großen 10. Wir wissen nicht, was der jeweils andere hat. Kommt immer wieder dadurch zu Überraschungen und Überschneidungen. Mhm. Und heute geht es eben um die großen 10 All-Time League-Legenden.
Jawohl.
Wir haben die 135. Episode. Alex Stegisch, ungerade Zahl bedeutet was?
Dass du das noch merkst, das hat nur 34
Episoden. Hallo. Was ihm ist geschehen, noch Zeiten und Wunder.
Bitteschön, lieber Stefan,
dein Moment habe ich lange hingearbeitet.
Ja.
Nicht, dass ich mir alte Episode angehört habe, das mache ich nicht, aber heute hat es sich richtig angefühlt.
Hast du nicht unsere alten Episoden an so einer
Videoanalyse? So, herzlich willkommen zu Spielfrei, dem Fußball-Podcast. Also, mein Platz 5 der großen All-Time, wie heißt es? Großen 10 All-Time League-Legenden.
Jawohl, League-Helden.
Helden, okay. Ja. Ist Jean-Pierre Papin.
Mhm.
Kennst du den noch?
Ja, natürlich. Ja.
Den habe ich gerade nur so mitgekriegt, muss ich ganz ehrlich sagen.
Okay.
Ich habe mir trotzdem lustig gefunden, weil er schaut ein bisschen so aus wie so aus einem Louis Dufresne-Film, kennst du den noch? Mein Vater hat immer
so. Nein, habe ich noch nie gehört. Wer soll das sein?
Nein, aber auf jeden Fall. Er schaut ein bisschen so aus wie so ein Komparse in einem Louis Dufresne-Film.
Dufresne, kennst du das noch?
Weiß ich nicht.
Ja, wo soll ich
gewesen sein? Du sagst mir, dass du keinen Fernseher gehabt bist, 35 warst oder was?
Ich habe keinen Satellitenfernsehen gehabt,
okay.
Der war ja auf OFA.
Okay, auf jeden Fall, Jean-Pierre Papin schaut immer ein bisschen so aus, finde ich, wie der Sidekick vom Louis Dufresne. Den habe ich immer so lustig gefunden. Und
du meinst der mit den Kohlsuppen?
Aha.
Na, wurscht.
Aber er hat tatsächlich auch wirklich sehr viel geleistet, dieser junge Herr, oder mittlerweile schon etwas gealterte Herr.
Ja.
228 Tore in 390 Spielen für Marseille, Bordeaux, Valenciennes und Guingamp. Halt kann ich alles aussehen. Die Frau Professor Raimond aus meiner Oberstufen wird stolz sein auf das, was wir heute alles an französischen
Begriffen
raushauen. auf jeden Fall. Und was das Letzte, was ich noch aufgeschrieben habe, zum Jean-Pierre Papin.
Aha.
Hat zwar jetzt wenig mit der Ligue 1 zu tun, aber wie er dann bei den Bayern war, wo er so dieser Hauch von internationalen Glamour in so einer, wie wir damals in unserer letzten Episode, wo wir über die WM 1994 gesprochen haben, haben wir darüber gesprochen, dass die deutsche Nationalmannschaft damals so Peak Deutschland war.
Mhm.
Also so richtig spaßbefreit. Und das war ja bei den Bayern nicht viel anders. Und er war 94 bis 96 bei den Bayern und da war er so ein Funken von... Ja, Flair. Das
ja.
Man eigentlich so weniger gehabt haben.
Das kann ich verstehen. Ja, du hast vollkommen
recht. Also, das ist mein Platz 5.
Papin habe ich auch überlegt gehabt, aber dann habe ich mir gedacht, ich habe den zu wenig gesehen.
Ja.
Also.
So überlegen Leute unterschiedlich, muss man wirklich sagen.
Ich habe jetzt dafür auf meinem Platz 5 der großen 10 All-Time League-Helden jemand, wo man sagen kann, streitbar.
Oh.
Ich habe gedacht, ich kann Listen über die Liga ohne ihm, das geht sich trotzdem nicht aus. Die Rede ist vom gewissen Lionel Messi.
Bei den Ligue-Helden
gibt es rein. Und natürlich kann man jetzt sagen,
da
gibt es jetzt viele, die vielleicht mehr Tore geschossen haben, länger gespielt haben und so weiter.
Besser gespielt haben.
Ja, weiß ich jetzt gar nicht. Das ist nämlich genau mein Punkt. In der allerersten Saison, wie der Messi zu PSG gegangen ist, muss man sagen, das war eigentlich noch Peak Messi. Da fällt nicht viel.
Ich glaube, ich höre ja quasi schon durch die Leitungen durch, wie es da gerade räuspern sich in unserer Community. Ja. Also wer diese Meinung vom Herrn Stegisch vertritt oder nicht vertritt, wir würden sehr gern wissen. Also ich finde das nämlich gar nicht.
Ja, spannend.
Ich finde, dass der echt nicht gut war in Paris.
Ja, ich glaube, da denkt man viel mehr dann auch so ans zweite Jahr und vielleicht auch so generell, dass man halt nicht geschert hat. Aber wie der von Barca weg ist, der hätte ja, wenn das nicht Barca nicht so implodiert wäre und de facto eben gar keinen Vertrag mehr anbieten hätte können, ohne dass, keine Ahnung, die
La Liga. Aber der war ja nicht einmal Peak-Messi, wie er von Barca weg ist.
Findest? Ich finde, der war schon noch richtig gut.
Okay.
Ja.
Können wir uns darauf einigen, dass er beim Inter Miami eigentlich alles egal ist, was er tut.
Der ist ziemlich wurscht, was er tut. Ja. Aber ich glaube, es taugt ihn recht gut. Und
ja, ich glaube, im taugt es, dass da halt ein schön Spanisch
ist. Ein Freund von mir war vor kurzem jetzt in Miami und da hat nur Positives berichtet.
Ja, okay.
Sollte schon ganz nett sein.
Okay, aber spannend. Aber du hast das ja selbst angekündigt als streitbaren Move.
Ja, natürlich. Mir ist schon bewusst, dass da andere Heldinnen und Helden geben könnte. So, Platz 4 bitte.
Ich mache jetzt einen Alex Stegisch.
Oh je.
Im Sinn von.
Jetzt kommt der Messi.
Nein, im Sinn von, ich glaube, er ist die Person, die du am häufigsten bis jetzt in großen 10 genannt hast. Und diesmal muss ich sagen, muss ich ihn selbst auf die Liste tun, was ich glaube ich bis jetzt noch nie gemacht habe, und zwar Zlatan. Zlatan Ibrahimovic. Ich glaube, ist wirklich der ist bei dir am häufigsten in die großen
10. Ja, ist schon oft dabei. Habe ich heute extra weggelassen, schon.
Wirklich, da schon her.
Der ist bei mir in den Honorable Mentions.
Und ich muss wirklich sagen, heute passt einfach mir sehr, sehr gut rein in diese Liste. Hat ja von 2012 bis 16 bei PSG gespielt. Und nicht, dass PSG irgendwie mal cool war, also für mich persönlich jetzt da, aber er war verhältnismäßig noch ein Teil von ein bisschen von der cooleren Seite vom PSG, bevor es dann komplett größenwahnsinnig geworden sind und Neymar, Mbappé und Messi zusammengekauft haben. Aber ich mir gedacht, okay, Ibrahimovic war schon richtig cool drauf und hat sage und schreibe 156 Tore in 180 Spielen erzielt.
Guter Schnitt, ja.
Und ich habe ihn deshalb aufgenommen, deshalb habe ich mir gedacht, ich muss ihn ja auch einmal Ehre, wem Ehre gebührt, zukommen lassen. Es ist der Club, für den er die meisten Spiele absolviert hat.
Ah ja, schau.
Das war mir nicht bewusst.
Ich hätte mir gedacht, dass das vielleicht Milan ist. Nein,
ja. Sie sind dann relativ eng beieinander.
Ja.
Es kommt dann relativ schnell mal Milan und Inter und so weiter. Ja. Aber mit 180 Spielen für PSG ist das lustig. Was für mich ein bisschen widerspricht, dass man extrem viele Spiele haben muss, um eine Clublegende zu sein. Ich meine, bei Sturm bist du es mit 150.
Ja.
Aber
du meinst jetzt quasi, wenn man das jetzt ausweiten würde, so wie wir oft sagen, vielleicht auf 200 oder 250 Spiele?
Oder allgemein vom Gefühl her. Ich finde, Zlatan ist gleich einmal irgendwo Clublegende, weil einfach so
ein
Typ.
Ich hätte eine neue Idee. Ich finde, man sollte den Legendenstatus einer Person nicht an der Anzahl der Spiele festmachen.
Das finde ich voll okay.
Also
ich glaube, das macht ja auch. Also,
auch wenn es nur in Graz meinst.
Nein, ich glaube, sonst ist es schon eine sehr, sehr offene Frage, wann ist jemand eine Legende?
Ja, wird sein.
Na, aber hat es bei mir verdienterweise hineingeschafft.
Ja, sehr gut. Ich habe schon wieder streitbare Person auf meinem
Platz 4. Halt bist du streitbar?
Glaube ich halt. Es geht um einen Menschen, der hat gespielt, unter anderem bei Dijon, bei Lille, bei Saint-Étienne, bei Marseille.
Mhm.
Ja, das war's. Monaco. Hast du eine Idee?
Nein, gar nicht.
So viel Spiele?
Ich habe nach Dijon immer den Senf gedacht und dann habe ich auch gehört zum Zuhören.
Okay, dann liest du noch ein paar andere Stationen vor. Vielleicht kommst du dann drauf. Milan.
Ein Franzose.
Dortmund.
Ist er Franzose?
Nein, Entschuldigung, maximal halt so halb.
Wie halb?
Ja, Elternteil. Aber
national. Aber kennt man, für welches Nationalteam hat er gespielt?
Das kann ich verraten, dann was sofort was ist. Ich liest dann noch ein paar Stationen vor. Dortmund, Barcelona, Chelsea, Arsenal.
Was redest du? Das ist ja kein Fußballspieler, der so viele Stationen
kommt. Es ist meiner Meinung nach...
Jemand, der bei Dortmund, Chelsea, Arsenal, Barcelona gespielt hat?
Ja, Marseille, Dijon. Ja, bei
Deutschland?
Monaco.
Was? Hä? Du redest...
Ich hab mir gedacht, ich gebe dir mal so eine richtig harte Nuss.
Ja, das weiß ich nicht.
Aufzeigt hat er vor allem bei seiner letzten, oder bevor er jetzt nach Arabien gewechselt hat, bei seiner letzten...
Jetzt ist es in Saudi-Arabien an, oder was?
Mhm. Hat er noch bei Marseille gespielt und dort hat er nochmal so, nachdem es die letzten Stationen davor gar nicht mehr so gut gelaufen ist, hat er nochmal gar nicht so schlecht gespielt, war Torschützenkönig nicht, aber Spieler des Monats war.
Ich glaube, das ist eine komplette Fake-Geschichte, was du gerade
hast.
Nein, sag, du hast ja gerade vorhin gemeint, die Nationalität würde mir alles verraten.
Ja?
Dann gib mir zumindest diesen offensichtlichen
Tipp. Gabun,
Pierre-Emerick Aubameyang.
Aubameyang, ja.
Der bei Barcelona, ihr seht, der bei Barcelona gespielt.
Und ich habe ihn deswegen auch drauf
gemacht. Schau her.
Erstens mal hat er seinen letzten Frühling jetzt eben in der Liga gehabt. Wo?
Du hast so viele Vereine aufzählt.
Bei Marseille.
Der hat letztens, stimmt, genau.
Ja,
ja stimmt, richtig
genau.
Gut noch gespielt.
Ja, stimmt, genau. Nachdem er bei Chelsea und bei Barca wirklich nicht gut unterwegs war.
Ja. Bei Chelsea war er ja.
Ja, voll. Das mit einem Arsenal dazu, noch dazu. Ja, und um das geht es aber für mich. Ich finde, das ist tatsächlich einer der letzten schillernden, streitbaren Fußballer. Mir fällt sehr, ich habe lange überlegt, bin halt daheim gesessen und gesagt, wer ist jünger als der Aubameyang, der dafür bekannt ist, dass er mit Arsenal-Tattoo bei Chelsea spielt, mit einem goldenen Lamborghini in der Gegend rumfährt.
Ja.
Das hat aufgehört.
Schillernd bin ich, unterschreibe zu 100%. Streitbar finde ich nicht.
Naja,
hat er zu wenig gesagt, finde ich.
Naja, aber zum Beispiel denk an den forcierten Wechsel vom BVB, wo er einfach aufgehört hat zum Spielen und zum Stöger nämlich noch dazu.
Stimmt, ja.
Und den Wechsel erzwungen hat. Oder denk an das Ende bei Arsenal, stimmt, wo er Trainingsgeschwänzt hat und auch ausgekaut worden ist letztlich.
Ja, stimmt.
Also schon auch.
Ja, jetzt was du so sagst, stimmt, ja.
Ja.
Aber auf den wäre nie kommen, wenn du nicht
ja, und genau, darum habe ich gewusst, wenn ich das sage, dann ist klar, weil da gibt es natürlich nicht viel.
Ja.
Und mir hat das richtig taugt, weil ich war natürlich auch ein bisschen angefressen, wie er bei Arsenal weggegangen ist und dann so ein bisschen so, haha, ja, ich hatte schon recht, dass bei Chelsea bei Barca nicht so läuft. Aber dass er dann nochmal bei Marseille so zurückgekommen ist, auch mit mehr Haar am Kopf, war sehr witzig.
Ja, also wir werden jetzt dann bald einmal die großen 10 Haartransplantationen
machen. Das kann man wirklich machen.
Da drängen sie schon mittlerweile einige auf, muss ich sagen.
Ja, mein Platz 4.
Passt, oder? Muss ich wirklich sagen. Sehr gut.
Ja, bin bemüht.
Mein Platz 3, ich habe geschrieben, er ist für mich der most French guy, wie er ausschaut.
Mhm.
Und er hat ganz stark mein Bild von Franzosen geprägt, weil er sehr französisch ausschaut. Juri Tschorkai.
Ah ja, okay.
Also ich finde, alles an ihm hat gesagt, Juri Tschorkai. Nein, also ich habe der hat sehr gut Fußball gespielt.
Ja,
das
haben die meisten.
Hat tatsächlich nicht viel gewonnen, ist mir aufgefallen in Frankreich. Irgendwie einmal einen Pokalsieg oder was auch immer.
Mit was für einem Verein?
Monaco, da hat er, glaube ich, die meisten Spiele gespielt.
Okay.
Und ich glaube, für die einmal. Entweder für Monaco oder für PSG, weil er war ja damals, wann hat Rapid Europapokal oder Pokalsieg im Finale gespielt? 95, 96?
Boah,
ich glaube, 95, 96. Und da war er bei PSG, kann ich mich erinnern. Er hat auf jeden Fall gegen Rapid, glaube ich, das gespielt.
Okay. Ja.
Und, aber ich glaube, das war entweder PSG oder Monaco. Aber Juri Tschorkai war für mich ein sehr, sehr eleganter Achter und habe ich immer sehr cool gefunden als
Kind. Ja, cooler Kicker.
Ja.
Gute Wahl.
Dein Platz 3?
Ja, wir schauen wieder zu PSG.
Mhm.
Thiago Silva.
Okay.
Mhm. Der war wirklich...
Warte, über wen hast du jetzt bis jetzt alles?
den
Messi?
Messi und Aubameyang und jetzt den in Thiago Silva.
Okay, ich dachte, du bist einfach in den ganzen PSG-Kader durchgegangen.
Na? Okay. Der Aubameyang hat nicht bei PSG gespielt. Und ich habe noch einen Spieler, der auch nicht bei PSG gespielt hat. Aber ich habe noch einen Spieler, der auch bei PSG gespielt hat.
Das ist ja eine reinste Quiz-Show.
Jawohl. Thiago Silva, kann man sich noch erinnern, vor Chelsea war der richtig stark bei PSG. Nämlich wirklich, der hat, glaube ich, vier Jahre gespielt, vier Saisonen. Und hat da Traum in der Verteidigung.
Mit Marquinhos zusammen, gell?
Was sagst
du? Ja. Na, sehr gute Wahl.
Ja.
Spielt er noch immer? Oder hat der aufgehört mittlerweile?
Bei Chelsea spielt er nicht mehr. Na, bei Chelsea ist nicht mehr möglicherweise in seiner Heimat in Brasilien.
Okay, das kann sein.
Ja. Das finde ich übrigens ziemlich coolen Move von den ganzen Brasilianern, dass sie dann immer noch mal gerne ein Jahr hinten anhängen. Und irgendwo noch in der Heimat nochmal spielen.
Das finde ich cool. Ich habe gesehen, dass Memphis Depay mittlerweile in Brasilien spielt.
Genau, ja.
Und ich würde es auch tatsächlich, jetzt nicht Brasilien, aber ich würde es auch tatsächlich sympathisch finden oder spannend finden, wenn Messi nach Argentinien zurückgehen würde. Weil da gibt es ja die Gerüchte, dass er noch eine Saison zumindest bei den Newell's Old Boys spielen möchte,
wo
er angefangen hat.
Ja, ich kann mir echt nichts mehr vorstellen. Und was man da jetzt in der MLS so sieht, das ist halt Boardkick.
Ja,
für die nicht so den Dialekt sonst kennen. So Fußball im Schwimmbad.
Ja.
Board heißt das bei uns. Board. So, Platz 2 bei dir.
Nachdem ich gesagt habe, der Yuri Djorkaeff hat ganz stark mein Bild geprägt, wie Franzosen sind, hat er ganz stark mein Bild verändert von Franzosen. Für mich bester Style überhaupt. Zweimal Torschützenkönig für Auxerre 2002 und 2004. 96 Tore in 209 Ligue 1 Spielen für Auxerre, Marseille und Bastia. Und, jetzt wirst du ihn erkennen, Liverpool-Legende, auch wenn er nur 2 Jahre dort war, aber es reicht halt, wenn du im Champions League-Finale 2005
richtig geil tanzt.
Und richtig geil tanzt. Die Rede ist von Djibril Cissé.
Ja.
Und ich kann mich noch erinnern, das waren diese Zeiten, wie noch auf DSF, ich glaube Laola, hat das damals geheißen, gelaufen ist und immer Fußball-Zusammenfassungen dort angeschaut habe. Und da war diese unfassbare Saison, wo er bei Auxerre so auftrumpft hat und vom Style her natürlich absolute Legende. Ist übrigens jetzt im Vereinsstaff von Auxerre und schaut no cooler aus als vor 20 Jahren.
Und, geil,
vor
20 Jahren schon und weil du Laola gesagt hast, weißt du, wer da seine ersten Sporen verdient hat als Moderator?
Bei Laola?
Mhm.
Weiß ich nicht.
Der Wolf Fuss.
Wirklich?
Ja.
Lustig.
Der hat dort angefangen,
Okay.
Du hast immer Logo gesagt.
Na lustig, okay. Na, aber Djibril Cissé, mein Platz 2 meiner absoluten Legenden.
Sehr gut. Mein Platz 2 ist der kongeniale Partner vom Thiago Silva, den du schon vorher kurz genannt hast.
Marquinhos?
Ja.
Du ratest Marquinhos über Thiago Silva?
Ich halte den nach wie vor für einen der besten Verteidiger.
Ja, aber schon, aber wow.
Der hat, weiß nicht, wie viel die Saison spielt der jetzt bei PSG?
Das weiß ich nicht.
12. oder so?
Ja, das geht's ja nicht.
Naja, wenn es bei Alt geht schon ein bisschen ab, das. Nicht nur in meiner Liste vor allem.
Tatsächlich.
Nicht. Aber
du ratest Marquinhos über
Thiago Silva? Der hat mittlerweile 400 Spieler oder so.
Ich glaube, du bist halt da, um anzuecken.
Warum? Findest du Marquinhos nicht so stark?
Er ist extrem stark, aber neben Thiago Silva ist Thiago Silva der Batman und der andere ist der Robin.
Findest, okay, siehst du, das finde ich jetzt, dass das polarisierend ist.
Batman und Robin?
Nein, aber dass der Marquinhos nur der Robin in dem sehr dynamischen Duo ist.
Na, also für mich ist Thiago Silva ganz klar der Batman.
Okay, ja, für mich nicht.
Ja. Das ist so, so kennen sie Leute
und für euch da draußen sein. Sofort, ich weiß nicht, ob wir Hörerinnen und Hörer haben, die sich mit der Ligue 1 so intensiv
befassen. Die Frage ist, wer ist Commissioner Gordon in dem Ganzen?
Du. So, Platz 1. Aber wenn wollte ich nur sagen, wenn da draußen Leute sind, die auch gerne Ligue 1 hören, dann lasst es uns wissen, weil da haben wir wirklich
Ligue 1 hören?
Ligue 1 Fans sind, Entschuldigung. Okay. Jetzt bin ich mit dem
es Commissioner ist nicht Gordon. Alles in deinem Lamer Podcast.
Ich bin ein bisschen durcheinander gekommen
jetzt. Ja, merke
ich. Du wärst übrigens der Butler der Alfred.
Ja, der Einzige, der Schneid hat. Und der am Schluss überlebt. Und trotzdem in einem Schloss wohnt. Also, alles richtig gemacht, Alfred. Ich bin halt der Manfred.
Stefan, es ist höchste Zeit für deinen Platz 1.
Ja, mein großen Platz 1 der großen 10 All-Time Ligue-1-Legenden ist Juninho.
Ja.
Oder wie auch im Vornamen hast, Juninho Pernambucano. Habe ich nicht gewusst, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja,
aber wie gesagt, dieses Juninho, ich glaube, jeder weiß, was Juninho am besten gekonnt hat, und zwar Freistöße schießen.
Und zwar richtig.
Unfassbar, wie der Typ Freistöße geschossen hat. Absolute Legende.
Hat der, glaubst du, auch so richtig Fülle so eingeschossen, oder ist das nur so ein Gefühl, weil wir ein paar
gesehen haben? Nein, ich glaube tatsächlich, dass der, also ich habe mir die Zahl tatsächlich nicht angeschaut, aber er hat 343 Spiele für Lyon absolviert, mhm, und dabei 99 Tore erzielt. Also, okay, das ist schon jedes dritte, vierte Spiel oder Tor erzielt. Also das ist schon recht viel, und davon waren, glaube ich, echt viele Freistöße dabei. Und was mir auch beim Juninho so gut gefällt, natürlich sehr stark in dieser prägenden Phase, da Anfang der Nullerjahre bis Mitte der Nullerjahre. Lyon ist ja nur siebenmal, also nur, Lyon ist siebenmal Meister geworden bis jetzt in der Vereinsgeschichte. Alle sieben Meistertitel am Stück.
Ja.
Und Juninho war bei all diesen sieben Meistertiteln dabei, obwohl er insgesamt nur 8 Jahre dort war. Das heißt, er ist gekommen, sie haben siebenmal die Meisterschaft gewonnen, er ist wieder weggegangen und sie haben nie mehr die Meisterschaft gewonnen.
Hat es nur einen zweiten gegeben, der auch siebenmal die Meisterschaft gewonnen hat?
Ich glaube, der Tormann, ein gewisser Gregory Coupé, falls du dich noch erinnern kannst.
Ja, weiß ich schon. Ja.
Der hat, also ich glaube, der war auch alle 7 Jahre dort. Weiß ich deshalb, weil ich den gesamten Lyon-Kader mir durchgeschaut habe.
Ja, sehr gut, sehr gut.
In Vorbereitung, weil ich sonst nichts zu tun habe.
Passt. Mein Platz 1, Karim Benzema.
Oh, bravo. Habe ich überlegt, habe ich ihn, er hat nicht einmal in Listen gehabt, eine sehr gute Entscheidung.
Ja, ja.
Finde ich gut, dass es du gemacht hast.
Er muss drauf, es ist auch ganz wichtig, finde ich ein wichtiges Signal, dass weder bei dir noch bei mir auf Platz 1 jemand von PSG ist. Und
ja, ich meine, PSG ist ja schon fast arm. Du investierst so viel Geld und dann gewinnst nichts. Jetzt, was halt international gewinnen willst.
Ja, Runde Mitleid für PSG, okay, machen wir dann später.
Karim Benzema?
Ja, der hat natürlich seine ganz, ganz große Zeit dann bei Real gehabt, aber der war in der Liga auch schon richtig gut.
Er war richtig gut. Also das, wie der da aufgekommen ist, das war unfassbar. Ja,
immer noch witzig, alte Highlights zum Schauen, hat er noch ein paar Haare gehabt.
Ja, jetzt hat er wieder Haare.
Ah, ja.
Er hat sehr viel Haare sogar wieder.
Ach, schon.
Ja, zwischendurch gar keine Haare mehr gehabt und jetzt hat er wieder sehr viele Haare.
Ja, komisch.
Es muss irgendwie
nachwachsen.
Es muss komisch nachwachsen.
Vielleicht hat er so eine Rosenallergie gehabt.
Ja, oder was, wie heißt der eine Typ in der Werbung, der die Wachstumsphasen der Haare verlängert?
Ich habe keine Ahnung, zum Glück.
Dr. Klenk. Ich glaube, das ist nicht der vom Falter.
Aber das recherchieren wir nochmal extra.
In der Tat.
Wirklich, ganz
das kenne ich schon, ja, echt total. Ich sage jetzt nicht den Markennamen, aber ihr wisst, was es ist.
Aber für eine kleine Spende an Redaktion als Spielverbot,
das ist übrigens
auch eine gültige Adresse auf PayPal, da wird man dann schon Markennamen verraten von allen möglichen Produkten. Ja. Wir sind nicht einmal da.
Also ich verstehe gerade richtig, dein Unterstützungsaufruf ist, ihr überweist uns Geld und wir nennen euch irgendwelche Markennamen.
Habe ich letztens jetzt wieder einen Podcast gehört, da hat jemand Unterstützer-Vornamen vorgelesen. Da habe ich mir gedacht, so, das ist wirklich…
Ja, gut, aber das machen wir viele.
Ja, ich weiß.
Habe ich dir nicht den Nachnamen vorlesen?
Eh nicht, aber es ist ein bisschen sinnlos, oder? Wenn es jetzt Stefan und
ja, wenn ich gerade einen Podcast unterstützt hätte.
Ja.
Und dann sagt der Moderator oder die Moderatorin, der Stefan hat und uns unterstützt, würde ich mir angesprochen. Wenn man denkt, vielleicht bin das ich.
Ja, passt. Ja, machen wir auch. Also braucht es nur was einschicken in redaktion.spielfunk.de und wir lesen eure Namen vor. Ich lese übrigens auch gratis jederzeit.
Ich würde dir Geld geben, wenn du das so sagst.
Ja, dann, wirklich. Dann passt. Also,
du musst es schon wertschätzen, das sagen.
Stefan.
Was? Nein, ist wirklich so?
Ja, ich habe jetzt mal probiert. Okay. Ich habe nur deinen Namen gesagt. Stefan. Robert.
Du bist dran, oder? Nein, du hast schon gesagt.
Fertig.
Karim Benzema.
Aus, fertig, vorbei, Schluss.
Bravo, eine gute Wahl.
Große 10, coole Listen. Ja. Ich glaube, es macht genau das, was es soll, nämlich ein bisschen ein gutes Gefühl für die Ligue 1 zu vermitteln.
Ist das so?
Ja.
Okay.
Mit der Liste kann man einstarten in unser Schwerpunkt.
Thema.
Spielfrei. Der Fußball-Podcast.
Es herrscht Chaos in der Ligue 1. Die ganz großen Namen sind alle verschwunden. Die Messis, Neymars, Mbappes, Cavanis.
Ja, der war cool.
Kurz überlegt,
was du sagst.
Benzemas und Zidane war ja in der, habe ich gar nicht gewusst, Zidane war sogar einmal Spieler des Jahres in der Liga. Ich dachte mir, das ging sich gar nicht aus.
Bordeaux-Zeit, oder?
Genau. Ein Verein, zu dem wir heute noch kommen. Es gab richtig große Kroche in der Liga. Jetzt kracht die Liga richtig groß.
Ja, und das innerhalb von relativ wenigen Jahren, weil es gibt die Zahlen, wenn man sich das anschaut, so vor 10, 15 Jahren war das eine richtig gesunde Liga. Also gesund im Sinn von finanziell auf einem guten Fundament gebaut. Und da hat sich relativ viel verändert.
Ja, muss man sagen.
Aber, Alex Stegisch, bevor wir uns das im Detail anschauen, die wichtigste Frage. Wie geht's Emmanuel Emega in Frankreich?
Das ist die allerwichtigste Frage.
Aus meiner Sicht schon.
Okay. Ich habe absolut keine Ahnung.
Weißt du?
Nein. Also steht da im Skript, aber
ich weiß nicht. Aber ich verfolge diese Karriere,
okay,
weil ich ihn einfach als Typ so lustig gefunden habe. Und ich wünsche ihm wirklich nur das Beste. Wirklich.
Ja.
War leider verletzt längere Zeit jetzt, der Emanuel Mega. Der Spieler, der aus Sturm, glaube ich, 12 Millionen Euro gebracht hat.
Ja, das ist eine Sensation.
Okay. Also muss ich immer noch sagen, bravo.
Ja.
Aber hat 3 Tore in 8 Spielen für Straßburg erzielt, aber danach, wie gesagt, knapp 2 Monate jetzt aus dem Verkehr gezogen.
Ja. Nicht nix, aber auch nicht früh, kann man sagen,
oder? Ja, 3 von 8 ist ganz okay. Aber auf jeden Fall ist er wieder zurück. Hat jetzt am vergangenen Wochenende sein Comeback gefeiert.
Mhm.
Straßburg hat 0-0 gespielt gegen Reims.
Ja.
Und sind jetzt auf Platz 14 in der Tabelle. Das wollte ich nur sagen, aber nur für alle, Emanuel,
ich finde, wenn man schon irgendwie so einen kleinen Österreich-Bezug herstellt, kann man ein bisschen weiter schauen. Fußballer, Trainer kommen später, aber Fußballer, die aktuell in der Liga unterwegs sind, fällt mir ein, der Danso, oder?
Kevin Danso.
Genau.
Und sonst, boah.
Ist dann schon
so,
fast fertig.
So wie oder? Du sagst, auf der Trainerbank haben wir in Monaco sind wir sehr prominent vertreten. Und sonst tatsächlich Spieler. Habe jetzt nicht recherchiert.
Nein,
müsste man recherchieren oder müsste man seine schlaue, schöne Community fragen,
genau,
sie uns das sagt, wer das.
Gibt es irgendwen da draußen, wo er sagt, den braucht man unbedingt noch für.
Ich versuche gerade im Kopf durchzugehen.
Aber mir fällt auch nicht mehr dann.
Ich glaube auch nicht.
Prominente Ligue 1-Spieler, was du immer vorher noch eingefallen ist,
wer?
Der Hazard. Der hat ja auch lange.
Stimmt, ja, nicht so lange.
Ja,
war bei Lille sehr prominent. Aber vielleicht gehen wir jetzt ganz kurz zu dem, worum es ja eigentlich gehen sollte.
Also
jetzt haben wir in unserem Titel ja schon ganz groß von Chaos gesprochen. Und ich möchte jetzt vielleicht so überleiten, dass wenn man auf die Tabelle schaut, und ich schaue gerade auf die Tabelle, sieht man auf Platz 5 Olympique Lyon. Also jener Verein, wo ich vorher schon gesagt habe, 7-mal Meister geworden, Anfang, Mitte der Nullerjahre. Aber das Olympique Lyon, es schaut zwar auf den ersten Blick, denkt man sich Platz 5, ja, passt. Es schaut aber insgesamt wenig rosig aus für den Verein, oder? Mhm. Alex Stegisch.
Ja, es fällt vorne und hinten. Das Geld wird mehr ausgeben, als es eingenommen wird, was, wenn man sich die Transfererlöse der letzten Jahre anschaut, eigentlich arg ist. Wo geht das ganze Geld hin? Mhm. Dann haben wir natürlich mal wieder irgendein Konglomerat an illustren Investoren, die sich da am Verein bedienen. Die allerdings die ganze Story beschwichtigen und sagen, kein Problem, wenn es wirklich hart auf hart kommt, pumpen wir Geld rein. Aber wenn man sich überlegt, wie erfolgreich die von 2002 bis 2008 waren, jetzt haben wir schon erwähnt, dass die 7-mal hintereinander Meister waren, sondern Benzema, Platz 1 von den großen 10, war, glaube ich, 4-mal Meister mit ihnen.
Mhm.
Also dann haben die Spieler verkauft, was haben wir da gehabt? An Juninho, an Essien, eben den Benzema, Abidal. Da waren richtig früh richtig gute Spiele dabei. Auch wenn man sogar später dann die ganz so erfolgreiche Zeit anschaut, denke ich an einen Lacazette, der ja zwar in der Premier League nicht gut funktioniert hat, aber bis heute noch bei Lyon spielt und gar nicht schlecht. Am Wochenende wird er jetzt, glaube ich, einen Hattrick geschossen oder so. Oder letztes Wochenende. Da fragt man sich, was läuft da eigentlich alles falsch? Ja?
Also Lyon hat sich jetzt ganz groß in die Schlagzeilen geschafft, weil dem Verein der Zwangsabstieg droht.
Genau.
Das heißt, wir sprechen mittlerweile von knapp 500 Millionen Euro Schulden. Also ist jetzt nicht so, dass du sagst, das ist nichts. Schnörme abbezahlt oder was auch immer.
Ja.
Und was man da wieder mal sieht, ist leider Gottes, wie sie schwerwiegend schlechte Entscheidungen relativ schnell einen Verein komplett gegen die Wand fahren können. Wo gefühlt du früher vielleicht noch 10, 15 Jahre gebraucht hast, um einen Verein nachhaltig abzuwirtschaften, gehen diese Dinge halt heutzutage sehr, sehr groß. Da gehören so Zutaten dazu wie Übernahme durch irgendwelche investitionsfreudigen US-Firmen oder in US-Investoren vielleicht, die dann gleichzeitig versuchen, durch extrem viel Kohle dem großen Branchenprimus noch zu jagen, weil schließlich und endlich, wenn BSG viel Geld hat, müssen wir ja auch Geld investieren und so weiter und so fort.
Was ja nicht ganz unrichtig ist.
Was per se nicht unrichtig ist, aber, und das ist ja das große Aber, warum der Fußball halt echt ein schwieriger Markt ist, es können halt nur sehr wenige gewinnen.
Ja.
Und es ist halt die Kohle, die halt ist halt schon sehr, sehr stark ausgerichtet auf diejenigen, die was gewinnen.
Mhm.
Und da raschelt es halt dann gleich mal, wenn du halt dann dem Ganzen hinten nachläufst und so weiter.
Wir haben in irgendeiner vergangenen spielfreien Episode uns einmal angeschaut, wie das so ist. Der budgetäre Unterschied zwischen ersten Platz in einer Liga und dem letzten platzierten in der Liga. Und wir haben dann festgestellt.
Nicht budgetär, Marktwert haben wir uns angeschaut.
Nein, das war nicht.
Ganz sicher Marktwert
haben wir. Marktwert oder das?
Mhm.
Okay, möglich. Und wir haben jedenfalls festgestellt, dass es in der Premier League ist das de facto nichts. Das glaubt man gar nicht. Das ist Faktor 1:3 oder so. 1:3,8 war es, glaube ich. Schon fast 4, aber halt wenig. Dann, dass die österreichische Liga ganz schlecht abschneidet. Damals
ganz so arg, ja.
War es noch Salzburg versus Alltag, glaube ich, mit einem Faktor 1:18. Und auf der Welt am schlechtesten läuft es in Frankreich, weil zwischen PSG und damals halt wahrscheinlich
ja. mhm.
Angers oder so, war es 1:21.
Also stimmt, das, genau.
Das
rufst du was Gutes in Erinnerung.
Man sieht wieder mal, was wir eh dort dann als Konklusiv von dieser Recherche auch gebracht haben, dass das einfach wirklich fatale Folgen hat für eine Liga. Das ist ja. nicht gut, wenn ein einzelner Verein in einer Liga quasi zu so einem Alien wird, das super in einer Super League mitspielen könnte, aber niemals mehr zur eigenen Liga passt. Mhm. Ja, das zerstört alles. Und natürlich will man da jetzt nicht Lyon in Schutz nehmen, weil die haben es schon super geschafft, sich selber in die Wand zu fahren. Aber das war halt die große Karotte, die vor ihnen gehängt ist, so quasi, wir müssen PSG ein bisschen einholen.
Absolut. Und wenn man den Zahlen Glauben schenkt, und das tun wir jetzt einfach einmal, ist Lyon vielleicht einfach jetzt gerade die Spitze des Eisbergs, weil angeblich läuft es darauf hinaus, dass ganz viele Ligue 1 Clubs einfach darauf hinauslaufen, zahlungsunfähig zu sein oder in Zahlungs- oder in Liquiditätsproblemen zu kommen. Mhm. Und was dem Ganzen, und das müssen wir vielleicht an dieser Stelle ganz kurz erwähnen, ja, du bist natürlich selbst schuld für die Dinge, die du machst, nur das hat mich dann mitunter, muss ich wirklich sagen, fast schon schockiert, wie arg diese Entscheidungen waren, die die Liga getroffen hat. Für Covid kannst du nichts.
Ja.
Für Covid kannst du nichts. Covid war, außer du warst jetzt der eine, der die Fledermaus gegessen hat. aber grundsätzlich kannst du nichts dafür. Und was die Franzosen ja gemacht haben, ist, die haben die Liga nicht fertig gespielt.
Ja.
Oder die Liga nicht, oder also wie es halt viele andere gemacht haben. Die haben.
Sorry, ich krieg überhaupt nicht mein. Du hast gerade Aufsendung. Jemanden beschuldigt, dass er ein Mensch irgendwo Fledermaus gegessen
hat. Da gibt es ja, ich kenne ja Berichte. Gibt es ja geheime Berichte.
Hast du am Wochenende wieder ein bisschen auf Telegram unterwegs?
Gibt es ja geheime Berichte. Okay. Aber da würde ich jetzt nicht näher ins Detail eingehen, weil sonst dauert die Episode viel zu lang.
Nein, ich faktenfrei, das Spiel.
Nein, auf jeden Fall, wo war ich denn jetzt gerade? Ich war gerade dabei, über Fledermaus zum Rennen. Warte mal.
Das wirtschaftlich.
Covid, genau. Ja. Auf jeden Fall haben die Franzosen die Liga abgebrochen, was dazu geführt hat, dass es extreme finanzielle Belastungen für die Clubs gegeben hat, weil halt gewisse Zahlungen einfach aufgrund, so quasi, warum soll ich als Sponsor zahlen, wenn das Produkt nicht stattfindet und so weiter und so fort. Das hat viele Vereine schon mal vor große Probleme gestellt.
Ja.
Und dann ist was passiert und das habe ich wirklich mit mir zusammenschreiben müssen. Ich springe jetzt ein bisschen im
Ja, mach das. Ich scroll gerade drüber, weil das ist wirklich ein spannendes Thema.
Das hat mir wirklich bis zum gewissen Grad fassungslos zurückgelassen. Und zwar ist es darum gegangen, warte mal, wo bin ich denn jetzt? Entschuldigung, jetzt muss ich kurz den Faden verloren.
Den Faden
verloren. Genau. Da sind wir. Entschuldigung. So, hallo, jetzt bin ich wieder zurück. Wie geht's euch? Und zwar geht es darum, dass der Liga-Verband, also die Ligue 1, ich weiß nicht, wie das Äquivalent zur Bundesliga halt heißt, also vom Verband her, hat sich extrem ehrgeizige Ziele gesetzt gehabt. Die haben ein bisschen eine Realitätsverweigerung gehabt. Die haben gesagt, okay, wenn die Premier League 1,8 Milliarden TV-Gelder kriegen und so weiter, dann wollen wir zumindest 1 Milliarde haben. Das war also der Plan. Da gibt es ja diesen Präsidenten von diesem Ligaverband, der dürft nicht unbedingt die besten Entscheidungen treffen. Und die sind halt reingegangen und haben gesagt, okay, wir werden viel mehr Kohle wieder reinbringen, weil unsere ganzen Vereine sind jetzt aufgrund von Covid angeschlagen. Jetzt machen wir einen richtig guten TV-Deal. Mhm. Und haben was gemacht, und dem sie hergegangen sind. Und nach über 40 Jahren Canal Plus, ich glaube 40 Jahre oder was, waren die TV-Partner von Ligue 1 quasi mehr oder weniger nicht rausgeekelt, aber haben gesagt, okay, ihr seid nicht mehr so cool, wir brauchen jemanden, der uns mehr bietet. Canal Plus hat, glaube ich, irgendwie 500-600 Millionen oder was auch immer geboten, und sie haben gesagt, da muss mehr gehen, wir müssen mal Milliarde zusammenbringen. Okay, und dann hat diesen Deal dann mit Media Pro Game, die halt die große Kohle versprochen haben, und das war dann gleich nach Covid, ist Media Pro selbst zahlungsunfähig geworden, hat, glaube ich, nur eine Zahlung an die Liga geleistet, und man ist dann vor einem kompletten Scherbenhaufen gestanden. Mhm. Das heißt, man hat 1 Milliarde verlangt, die haben zwar viel versprochen, sind aber dann zahlungsunfähig geworden, und dann ist man hergegangen und hat quasi kurzerhand, glaube ich, war es dann Amazon Prime oder wer auch immer, um sehr wenig Geld verhältnismäßig viel gekriegt. Mhm. Das war vorübergehend nur. Und dann hat man gesagt, okay, das war kein guter Deal, jetzt müssen wir ganz was anderes machen. Und zwar sind sie dann hergegangen, und diese Deals passieren jetzt immer mehr, und das ist für mich einfach so skandalös, schrecklich. Das war, wir haben ja schon drüber geredet, wenn Barcelona anfängt, irgendwelche Rechte zu verkaufen für was auch immer. Die Ligue 1 hat tatsächlich 13%, also im Jahr 2022 war das, 13% aller zukünftigen Vermarktungserlöse aus dem TV an einen luxemburgischen Investor verkauft, der heißt CVC Capital Partners. Und CVC Capital Partners.
Lass mich raten, das V steht für Venture in
CVC. Weiß ich natürlich nicht. Und die haben 1,5 Milliarden gezahlt für diese 13%. Jetzt sagt man, okay, bei den Deutschen war das ähnlich. Da waren es, glaube ich, 12,5% für irgendeine andere Summe.
Ja.
Und haben 1,5 Milliarden bezahlt. Und habe mir gedacht, okay, ich finde solche Deals komisch. Und plötzlich lese ich dann, die haben das unbefristet gekriegt. Das heißt, die Ligue 1 ist hergegangen, verkauft 13% ihrer Vermarktungserlöse, das heißt, von immer in Zukunft TV-Gelder fließen, kriegen die einfach 13% unbefristet.
Ja, voll.
Also, was stößt da denn da vor?
Im Grunde genommen, wenn man es ein bisschen übersetzen probiert, ist es eigentlich Anteile verkauft an den Vermarktungsrechten, nämlich ein gewisser Part der
aber eben nicht zeitlich befristet.
Kann für immer jemand anders, ja.
Aber das heißt, die gehen her und verkaufen für 1, was zweifelsohne extrem viel Geld ist, aber wenn du das durch 18 Mannschaften rechnest, sind das keine Ahnung.
Ja, und wenn du das nur auf den Zeitraum vor 20 Jahren rechnest, ist das schon nicht mehr viel und der Deal hört aber nach 20 Jahren noch nicht auf. Ja. Der hört nämlich gar nicht auf.
Also, und das hat mich fassungslos zurückgelassen. Ja, völlig. Das heißt, was da passiert, im Moment ist in der Ligue 1, dass einerseits die Vereine komplett katastrophal durch die Gegend laufen, weil sie quasi die Karotte PSG vor sich sehen irgendwo und versuchen mitzuhalten, dann irgendwie draufkommen, hey, wir können gar nicht alle Meister werden. Gleichzeitig macht die Liga selbst unfassbare Harakiri-Moves mit solchen Sachen. Ja. Letztendlich stehen sie jetzt da bei am TV-Deal beim Neuen, das ist, glaube ich, jetzt da aus The Zone und beIN Sports, also wo zufälligerweise der Nasser El-Khelaifi, der Präsident von PSG, ist ja CEO von beIN Sports, aber muss nichts damit zu tun haben.
Nein,
stehen sie bei 500 Millionen, das ist die gleiche Summe, die sie in etwa schon vor 20 Jahren gekriegt haben.
Ich habe da jetzt eine Frage dazu.
Ja?
500 Millionen kriegen jetzt die, jetzt haben wir es zuvor schon erwähnt, die Premier League kriegt 1,8 ungefähr und dann habe ich noch zwei Zahlen, nämlich 1,1 ungefähr die deutsche Bundesliga und nicht ganz eine Milliarde für die La Liga. Jetzt das Selbstverständnis von der Ligue 1 war, wir brauchen ungefähr die Hälfte, oder ein bisschen mehr als die Hälfte von der Premier League. Ich glaube, sie wollten 1,1 haben. Wo siehst du das denn auf dieser Skala von Ligen? Siehst du sie?
Es ist
wahrscheinlich nicht ansatzweise zwischen der deutschen Liga und der La Liga.
Nein,
oder?
Definitiv nicht. Und die sehe ich mittlerweile ja nicht einmal mehr auf dem Niveau von der Serie A, wenn es jetzt um Sportliche geht. Weil wenn du die anschaust, ich glaube, Ligue 1 hat in den letzten 30 Jahren hat kein Vertreter irgendein internationales Turnier gewonnen. Also kein Europapokal oder was auch immer. Plus, was dazukommt. Und hin und wieder machst du halt dann die Rechnung ohne den Wirt, ATV-Rechte-Vermarkter oder was auch immer, oder halt die TV-Anbieter. Die sind dann bereit, viel Geld auszugeben, wenn du durch das Produkt, das sie zeigen, viel Geld verdienst. Also
warte mal, was, die machen das nicht völlig selbstlos?
Die machen es tatsächlich Geld damit nicht verdienen. Selbstlos.
Okay.
Und wenn du halt dadurch viele Abonnenten kriegst. Und das Produkt Ligue 1 ist halt durch diese Serienmeisterschaften von PSG, und ich glaube, das waren in den letzten, 15 Jahren sind es zweimal nicht Meister geworden oder irgend sowas. Oder 12 Jahren und zweimal nicht, irgend sowas in die Richtung. Das Produkt ist einfach nicht interessant genug. Dann gehst her, verlierst natürlich, dafür kannst du mir unternehmen, gewisse Topstars, die woanders hinwechseln und plötzlich stehst du da, hast komplett realitätsbefreite Verantwortliche, die halt dann astronomische Summen fordern, nur weil sie es glauben, dass das die richtige Summe ist. Mhm. Und plötzlich führt es das dazu, dass du innerhalb von 10 Jahren eine relativ gesunde Liga komplett gegen die Wand fährst. Und wie gesagt, bei Lyon schaut die Situation ja erst so aus, dass diese 500 Millionen, die sie Ausstände haben, es wird allein bis zum Jahresende, also was haben wir heute? Wir nehmen am 9.12. auf, am 11.12. kommt unsere Episode raus. Ja. Lyon hat noch genau 3 Wochen Zeit, ich glaube 75 bis 100 Millionen, irgendwo in dem Bereich müssen sie Geld in den Verein fließen lassen. Das ist immer die erste harte Deadline. Und bis Ende des Jahres müssen sie eine wesentliche Stabilisierung ihrer Finanzen zusammenbringen.
Ja.
Das heißt, erstens mal wird es einen Ausverkauf geben, bei Lyon, davon kannst du ausgehen.
Ja.
Das heißt, wird schon mal spannend zu sehen sein, wo sie sportlich dann letztendlich landen, wenn sie fertig spielen dürfen.
Ja, Stichwort sportlich, das muss man vielleicht eher kurz erwähnen. Vorher gesehen, die Zeit war Lyon letzter.
Ja.
Haben dann den sportlichen Turnaround geschafft, haben sogar auf einem Platz im internationalen Geschäft geschafft, aber ich weiß jetzt nicht, ob sie jetzt vertreten sind oder ob sie in der Quali ausgeschieden sind, das habe ich jetzt nicht geschaut.
Ja.
Weißt du auch nicht, okay. Und aktuell hast du gesagt, sind sie auf Platz 4, glaube ich, oder so, oder?
Ja. Ja.
Also zumindest die sportliche Seite schaut noch ganz gut aus, aber es gibt jetzt eine Transfersperre im Winter, das steht fest. Mhm. Es gibt dieses Ziel, man muss irgendwie eine Fantasiezahl an Millionen halt muss man zurückzahlen und man muss dieser, das ist auch ganz spannend, in der Ligue 1 gibt es dann quasi so eine eigene Fairplay-Aufsicht, wenn man so will. Mhm. Das ist nicht das Äquivalent zum ÖFB oder so irgendwas oder zur Bundesliga in Österreich oder zur FA oder so, sondern es ist wirklich nur eine eigene Instanz, die dafür sorgt, dass das alles halbwegs korrekt abläuft. Mhm. Und die haben, glaube ich, aktuell alle Hände voll zu tun. Es schaut also wirklich nicht gut aus. Es gibt ein paar, wie heißt das größte Talent, das bei Lyon gerade rumläuft?
Der Ryan, weiß ich gerade nicht auswendig.
Genau, der.
Der gebe ich auf vom Wechsel zu Dortmund steht. Oder
der wird auf jeden Fall irgendwo hingehen. Dann hat man vielleicht noch das alte Eisen Lacazette, der noch versucht wird, wahrscheinlich mit dem Schiff mit unterzugehen, könnte man vorstellen. Aber es schaut wirklich schlecht aus.
Ja? Wenn du dir die Zahlen anschaust, wir haben sie ja rausgesucht. Die Transferbilanzen seit 2019-20, seit der Saison, plus 34 Millionen, plus 14 Millionen, plus 72 Millionen, plus 47 Millionen, plus 27 Millionen. Und in dieser Saison haben sie halt minus 109 Millionen. Aber grundsätzlich würde das schon sehr, sehr viel anbieten. Aber es natürlich ist, wenn dir einnahmenseitig jetzt, das war jetzt nur Transferbilanz, aber einnahmenseitig halt voll wegbricht,
ja.
Und du aber gleichzeitig einen riesen Apparat hast mit hohen Gehältern, dann passieren halt wirklich chaotische Situationen. Und das muss man sich vor Augen führen. Wir reden da von Lyon, es gibt, wenn du jetzt auf die Großen schaust, du hast PSG, du hast Marseille und dann kommt Lyon gleich einmal als unter den größten Vereinen. Und das ist vielleicht sogar der Nächste, der dann den Gang jetzt in die Unterklassigkeit antritt.
Stichwort der Nächste. Da gibt es ja einen Verein aus Bordeaux, den wir aus unserer Jugend noch sehr gut kennen. Ja. Wo so absolute Starspieler wie der Zidane eben gespielt haben, oder wenn man denkt an Lisa Rassouf und der ewig lang bei den Bayern oder so, die kommen alle aus Bordeaux. Da ist ja auch das nächste Thema passiert, und zwar richtig arg, wieder mal. Wir haben einen Verein gehabt, der absolut, absolut stabil in der ersten Klasse gespielt hat. Traditionsverein 1881 gegründet, ja, das ist, also ich würde mal sagen, auch in Europa auf der nicht
relativ weit vorne dabei, ja.
Wirklich vorne dabei, ja. In den 90er Jahren schon mal einen Konkurs gehabt haben, aber sie da wieder gefangen haben, dann in den 10er Jahren absolut stabil gewesen sind, in der vorderen Hälfte der Tabelle gewesen sind. Und dann, wie kann es auch nur anders sein, mal wieder so Amis, die irgendwo hin investieren, oder?
Ja, und ich bin gespannt, wann der Punkt im Fußball kommt, was einigermaßen eine kollektive Erkenntnis gibt, dass US-Hedgefonds vielleicht nicht die allerbesten Eigentümer sind. Mhm. Also hin und wieder mal möchten sie wirklich mit dem Kopf gegen einen Spiegel hauen und sie denken, was passiert denn da eigentlich? Und damit geht man jetzt nicht darum, also wir in Österreich sind in der glücklichen Lage, dass wir an sehr viele mitgliedergeführte Vereine haben und so weiter, und das ist ja, es ist nicht alles, aber es ist sehr viel, sage ich mal, wenn du das so hast. Aber auch, du kannst auch andere Eigentümerstrukturen haben.
Ja.
Es ist schon was dran an reichen Menschen, die vielleicht wirklich aus Idealismus sagen, okay, ich möchte den Verein aus meiner Stadt oder was auch immer unterstützen und investiere für Kohle.
Ja.
Ich habe tatsächlich nicht das Gefühl, dass US-Hedgefonds das aus Altruismus machen und sagen, okay, keine Ahnung, mir ist es jetzt wichtig, den Verein zu unterstützen.
Ich frage mich immer, in was für einer Situation die Vereine da sind, ob sie das große Geld wittern und sie denken, boah, und damit geht es jetzt auf, oder ob das natürlich vielleicht schon eher so eine Situation ist, dass sie eh schon mit dem Rücken zur Wand stehen und sagen quasi, ja, wenn wir die jetzt nicht einsteigen lassen, dann war es das sowieso.
Naja, ich glaube tatsächlich nicht, weil ich glaube, die haben relativ lang also einen Eigentümer gehabt, der war seit 1999, hatte den Verein gehabt, und 2019 haben sie ihn dann eben, oder 2018 haben sie dann ihn verkauft. Ich glaube, dass da wirklich wieder mal die großen Versprechen da waren. Ja. Die großen Versprechen zu sagen, okay, wir investieren so viel Kohle. Es ist immer das Gleiche. Die Erzählung ist, wir investieren so viel Kohle, bis der Moment kommt, wo wir aufhören, in euch zu investieren.
Mhm. Und in dem Fall war das relativ
dann,
schnell.
Das kennt sie genau. Das ist dann nach 2 Jahren passiert, dass auf einmal dann die Kohle eingestellt worden ist.
Ja.
Und plötzlich stehst du da, hast extreme Verbindlichkeiten aufgebaut, sind wir in euch Stadion und so weiter. Und plötzlich ist ein Verein, der 1881 gegründet worden ist, nicht mehr, quasi nicht mehr existent. Ich meine, natürlich gibt es, der Fußball überlebt immer, das ist ja das Schöne. Man spielt jetzt im Moment in der vierten Liga. Warum vierte Liga? Weil man, nachdem man 2018, 19 sportlich abgestiegen ist, Tabellenletzte in die Ligue 2, ist man dann eben nach der letzten Saison dann quasi zwangsabgestiegen, auch noch in die dritte Liga.
Ja.
Und dann hat man gesagt, okay, das können wir uns trotzdem nicht leisten. Es hat ein Insolvenzverfahren gegeben. Insolvenzverfahren kennt man in Österreich relativ gut. Und hat man gesagt, wir geben jetzt sogar unsere Profilizenz ab. Das heißt, Girondin Bordeaux spielt jetzt da ohne Profilizenz in der vierten Liga, hat das Nachwuchsleistungszentrum aus dem ganz großartige Fußball kommen. Und ein Nachwuchsleistungszentrum ist ja auch was Wichtiges für eine Region.
Mhm.
Also, das sind ja auch soziale Instanzen, sowas. Zu sagen, okay, es gibt ja die romantische Vorstellung, wir entwickeln unsere Talente in unserer Region und so weiter, und dann bricht da sowas weg.
Ja.
Und das ist ja, ich meine, Bordeaux hat noch immer 10.000 Leute in der vierten Liga. Aber es ist ja trotzdem unfassbar. Und dieser Irrglaube, und jetzt wirklich, Secret spielfreier Business-Tipp. Kein Investor will keine Renditen haben. Die Leute wollen ihr Kohle zurückkommen und im besten Fall mehr. Und ich wenn du,
das geht sich gerade auf dem T-Shirt aus. Das
und wenn du aus. Dir einen US-Hedgefonds oder sonst irgendeinen Investor reinholst, dem es um die Kohle geht, entweder musst du den Wert so steigern von deinem Verein, dass er da was davon hat, oder er will die Kohle zurückkommen, die er investiert, so wie es, keine Ahnung, die Glazers oder wer auch immer ich machen.
Sagen United.
Und alles andere ist ein bisschen eine Traumdeuterei. Ja, es gibt sie. Ich bin überhaupt kein Gegner von privaten Eigentum an Fußballvereinen. Wir sind so aufgewachsen, dass wir Mitgliedervereine haben. Aber du hast absolut funktionierende Eigentumsverhältnisse in anderen Ligen.
Mhm.
Und im Großen und Ganzen muss man sagen, funktioniert in England ja auch sehr, sehr viel, sehr, sehr gut. Natürlich gibt es den Wahnsinn, der in der Premier League mitunter passiert, aber Privateigentum an Fußballvereinen geht in England durch runter bis nach der League 2 und so weiter.
Ja.
Und da sind schon ganz oft Unternehmerinnen und Unternehmer aus der Stadt oder was auch immer, denen der Verein gehört und die da wirklich Geld reinputtern.
Ja.
Aber ein Hedgefonds ist nicht der beste Eigentümer.
Ich glaube, das ist auf das, was man abbrechen muss. Also Privateigentümer, ja, das kann gut gehen oder nicht. Da haben wir ja die kontroversesten Beispiele der letzten Zeit. Wir haben über den Hopp gesprochen bei Hoffenheim. Du hast jetzt gerade die Glazers angesprochen, das war wieder ein Hedgefonds. Wir haben Ryan Reynolds und Michael Haney, die aus meiner Sicht bei Wrexham ganz einen guten Job machen. Aber bei Hedgefonds.
Wenn es darum geht, den eigenen Wert zu steigern, natürlich von dem Ding, ja.
Genau, ja. Aber es wirkt halt auch nachhaltiger, als wenn du drei Jahre die in einem französischen Verein, zu dem du absolut null Bezug hast, investierst, die Kohle dann wieder zurück ausholst und alles liegt her, ja. Und jetzt kommen wir vielleicht wirklich zu ein bisschen einem kontroversen Thema. Wir sind ja die regelmäßig draufschauen, wenn Red Bull irgendwo einsteigt und sagt, hey, wir wollen da Kohle einpumpen, weil wir uns auch denken, das Hauptziel von Red Bull ist schon nicht Geld herschenken, sondern das Hauptziel ist Dosen verkaufen.
Absolut, ja.
Aber jetzt sind die mal in ein bisschen einer anderen Position, wenn man so will. Und zwar die Rede ist vom FC Paris, ne?
Mhm.
Aktuell Tabellenführer in der Ligue 2.
Mhm.
Und auf Aufstiegskurs, und man munkelt, dass da gewisse Anteile Richtung Red Bull gehen sollen.
Ja, genau.
Das macht strategisch wahrscheinlich Sinn, das wird sich dort irgendwie ausgerechnet haben. Und jetzt könnte es halt sein, dass genau dieses Red Bull-Engagement, das wir sonst auch sehr oft sehr kritisch gesehen haben, vielleicht ein bisschen dazu führt, dass sich der Verhältnis in der Ligue 1 wieder einpendelt, dass die Liga in sich ein bisschen attraktiver wird, dass jemand näher rankommt an PSG, dass man neben dieser Olympique Lyon, Olympique Marseille-Rivalität dann vielleicht ein bisschen Pariser Derby-Charakter einbringt und so weiter. Siehst du das Engagement von Red Bull gut?
Also grundsätzlich nein. Aber das sind jetzt viele Themen.
Ja.
Das erste Thema ist aus meiner Sicht, du darfst das gar nicht so weit kommen lassen. Im Sinn von, die entscheidende Instanz ist die Liga. Und die Liga muss verstehen, was sie ist und was sie sein will. Das klingt jetzt nach BW Marketing 101, aber das klingt jetzt ein wenig ums Marketing. Aber du musst verstehen, wie soll unsere Liga funktionieren? Und wenn du einmal die Pforte öffnest, dass ein großer Investor einen großen Club mit großem Geld, also ganz viel groß, richtig noch größer macht, dann hat das Effekte im Fußball, weil dann andere versuchen nachzuziehen. Und wie gesagt, das Schwierige ist, wenn einer einen richtig guten Job im Fußball macht und das einen anderen nachzieht, der auch einen sehr, sehr guten Fußball macht, kann trotzdem nur einer gewinnen am Schluss. Es ist ja nicht so wie du sonst, dass du sagst, okay, ein Verein macht einen richtig, ein Unternehmen macht einen richtig guten Job, andere schauen sich da was ab. Es gibt natürlich zweifelsohne gute Faktoren. Ich habe in Salzburg ganz das Gleiche. Mhm. Red Bull hat ja auch sehr viel, wenn es um Anreiz gegangen ist, geschafft, dass du sagst, wir müssen da mithalten. Nur der Vorteil war, dass halt dann die anderen österreichischen Vereine halt keine Privatinvestoren als Eigentümer gehabt haben, die dann sagen, ja sicher, das schaffen wir auch und so weiter, und dann gingen die nächsten Vereine, Schari. Mhm. Das heißt, wenn du das machst, wenn du dich wirklich dazu entscheidest, solche Dinge umzusetzen, du musst wirklich hergehen und zu sagen, okay, was ist die Strategie für die gesamte Liga? Weil es kann nicht 20 BSGs geben in einer Liga. Selbst wenn du 20 große, oder 18 sind es mittlerweile, nur 18 große Investoren hast, weil nur einer fucking Meister werden kann. Und wenn...
Ein bisschen widerspricht.
Ja, nein, du... Da kannst man noch nicht widersprechen. Wo muss man aber natürlich widersprechen? Nein, aber wo natürlich, um jetzt auf deine Frage zu kommen, wo kann Red Bull was Spannendes sein, kannst du natürlich dazu beitragen, wenn du sagst, okay, es gibt wieder mehr Spannung, ja, in dieser Liga. Mehr Spannung heißt im besten Fall, sind TV-Anbieter wieder bereit, mehr Geld zu zahlen. Davon profitieren im besten Fall wieder alle. Nur die Frage ist, ob... Also das wird nie mehr zu einer Ausgeglichenheit in der Liga führen. Die Premier League hat den Kampf geführt, aber was haben die jetzt gemacht? Wie du richtig gesagt hast, mittlerweile haben alle große Sponsoren drin. Ja. Deswegen ist die Premier League schon marktwertmäßig komplett
abgekommen. Und das muss man ein bisschen ausnehmen, weil die Premier League ist halt einfach so ein super Produkt. Da kommen so viele Sachen zusammen. Das, glaube ich, jetzt zu reproduzieren, das kann nicht das Vorbild sein von einer Liga. Das wird sich nicht ausgehen.
Genau,
aber warum ich die vorher beanspruchen wollte, war einfach, dass wir haben ja in der Liga 1 dieses Thema von wegen Kaderwert vom ersten Platz zum letzten Platz, da geht die Schere so weit auseinander, aber auch der Kaderwert von 1 zu 2 geht wirklich weit auseinander. Und da denke ich mal, so ein Engagement für Red Bull macht in dem Fall vielleicht tatsächlich ein bisschen Sinn, weil vielleicht auch die Schere ein bisschen kleiner wird. Und wie du dann sagst, dann steigt einmal vielleicht der Attraktivitätswert der Liga, dann kommt mehr TV-Geld daher, dann kommt vielleicht der eine oder andere gut gemeinte Investor daher und so kann sich das vielleicht noch irgendwie ausgehen.
Ja, bin ich ganz bei dir. Das Wichtige ist aber, wenn du einmal diesen Weg einschlagst, dann musst du ihn gehen. Weil wenn du diese, sonst schaffst du so strukturelle Ungleichheit in dieser Liga, dass du jegliche Form von Wettbewerb killst. Ist einfach so. Das Arge ist ja, dass in Deutschland draußen die Bayern das geschafft haben ohne großen Investor. Also natürlich haben sie große Unternehmen, aber sie sind trotzdem aus ihrer Arbeit heraus so geworden, wie sie sind. Das muss man sagen, das ist arg.
Ja, stimmt.
Aber es ist insgesamt, und da sind so zweifelhaft mitunter Einschätzungen von einzelnen Spielern sind, aber gibt ein Kaderwert natürlich einen sehr, sehr guten Indikator für wo stehen wir als Liga. Und deswegen ist ja diese ganze Club-WM ja auch, ich werde es mir anschauen, weil ich neugierig bin, weil ich Fußballfan bin.
Ja. Da mache ich
mir gar nichts vor. Natürlich werde ich
das weltweit gratis übertragen.
Ja, weil es kann, glaube ich, keinen finden, der einen wirklich Geld zahlen will für das. Aber ich werde es mir natürlich anschauen, brauche ich überhaupt nicht reden. Aber das ist ja absurd. Da spielen Mannschaften mit einem Kadermarkt von 1,4 Milliarden gegen Mannschaften mit einem Kadermarkt, glaube ich, von 6 Millionen Euro oder 5 Millionen Euro.
Ja.
Also das ist ja absurd, was da passiert. Also das hat ja nichts mehr damit zu tun, dass du sagst, okay, da geht es um fairen Wettbewerb. Hast nicht, dass du die Kleinen ausschließen.
Ja.
So ist das überhaupt nicht. Nur sehen wir halt einfach, in welche unfassbar unterschiedlichen Richtungen sich die Sachen entwickeln.
Apropos, das wird wahrscheinlich der Streitpunkt werden, warum der Ancelotti dann irgendwann mit Real drin ist. Weil unter seiner Fuchtel fort tut niemand hin.
der wird ganz genauso
hin. Stichwort Trainer. Ich glaube, das müssen wir uns jetzt in der Liga anschauen, weil es gibt doch ein interessantes Beispiel, wie sie die Liga vielleicht doch noch retten kann. AS Monaco, da ist ein gewisser Adi Hütter Trainer, denke ich mal, weil er Österreicher ist und weil er in der Bundesliga und in Deutschland sehr erfolgreich war. Was sagst du zu dem Engagement? Also das Ziel von Monaco, vielleicht das nur kurz, damit man das ein bisschen einordnen kann, ist ganz klar, junge Spieler zum Holen, aber nicht so, wie das Lyon macht, mit so einem großen Fragezeichen, schon 40 Millionen einkaufen und hoffen, dass man es vielleicht um 50, 60 Millionen verkauft, sondern wirklich junge Spieler, die noch nicht viel kosten, holen, scouten, selber ausbilden, entwickeln und dann verkaufen. Ne?
Ich meine, die Franzosen sitzen insgesamt auf einem unfassbaren Pool an Talenten. Das haben sie alle. Das ist ja unfassbar. Ich glaube einfach, dass mitunter der Adi Hütter vielleicht einfach auch gar nicht, also den Credit kriegt, den er vielleicht sie verdient für die Arbeit, die er leistet. Der ist jetzt in Frankreich unterwegs, ist auf Platz 3, punktgleich mit Marseille, die auf Platz 2 liegen, hat einen 2-Punkte-Schnitt in seinen 56 Spielen bis jetzt.
Sehr, sehr gut, ja.
Und was mir einfach gefällt, also du hast jemanden wie Christian Beintinger an der Seitenlinie, der bis 2015 noch Trainer in Karlsdorf war.
Vor Ort von Graz.
War dann mit ihm bei Young Boys, ist dann weiter nach Deutschland und so weiter. Und das ist schon, das ist beeindruckend. Also ja, und da, das hat nichts mit nicht Nationalstolz zu tun, aber ich finde das einfach cool, weil wir haben nicht oft diese Geschichten, dass österreichische Trainer so aufzeigen. Und das ist einfach, finde ich schon sehr, sehr cool.
Ja.
Ist aber natürlich der Verein selbst nichts besser als alle anderen. Weil 2 Drittel von dem Verein kennen wir russischen Oligarchen. Und der andere Drittel gehört
der
monegassischen Fürstenfamilie.
Das mit dem russischen Oligarchen und Besitz in Europa, das ist ja eigentlich gar nicht so easy, oder? Wie geht sich das aus?
Ja, ich glaube, es gibt, glaube ich, richtige und falsche Oligarchen.
Aber Chelsea, Abramovic, naja, weiß man nicht, gell?
Nein, ich glaube, es geht ganz klar um die Beziehungen, oder die angelastet werden. Mhm. Und keine Ahnung, ob der einfach besser erklären hat können, dass er damit nichts zu tun hat. Ich weiß es nicht.
Damit nichts zum Tun.
Aber vielleicht geht es ja wirklich aus, dass ein gewisser Adi Hütter zusammen mit seinen Assistenten Klaus Schmidt und Christian Beintinger PSG vom Thron stoßt. Das hätte einen Schaden.
Wird spannend. Sie sind ja in der Champions League richtig gut unterwegs, bei Platz 9 oder so aktuell. Ja. Gerade ein bisschen unter dem Schnitt, wo man gar nicht Playoff spielen muss.
Richtig gut, ja.
Mittwoch, also wenn ihr das Herz heute geht gegen Arsenal, das wird vielleicht nicht so eine leichte Aufgabe werden. Aber auf jeden Fall cool, was da passiert, international auch. Ja. So, zum Abschluss jetzt noch. Was passiert jetzt mit der Liga? Haben wir noch lange Liga?
Also ich glaube schon, dass die Liga, also es wird nicht aufhören, dass es eine oberste Liga in Frankreich gibt, die Liga heißt wahrscheinlich.
Ja.
Aber es kann durchaus natürlich noch durchrascheln. Aber ich sage mal, die haben Finanzprobleme aufgemacht, die hausgemacht sind, zum großen Teil, außer den Teil mit Corona, den, wie gesagt, dafür kannst du nichts.
Außer der Mensch, der sich wieder mal zwischen
hat. Aber was man halt hat, man hat auf den ersten Blick wirkt es so unschuldig wie, hey, es gibt einen großen Investor, der irgendwo einsteigt. Aber damit trittst du eine Entwicklung los. Ja. Die per se, wenn du sie nicht ganz gehst, den Weg sehr, sehr nach hinten losgehen kann.
Das ist wie bei den Vampiren.
Das ist wie bei den Vampiren,
absolut. Die dürfen auch nicht in dein Haus, wenn du das nicht reinbitterst.
Ist das so?
Ja, ich habe jetzt irgendwann mal gehört.
Ein sehr guter Vergleich, finde ich. Und natürlich wird es kreative Lösungsvorschläge geben. Also es muss ja absurd anfühlen, wenn du sagst, Red Bull ist vielleicht der Retter des Fußballs.
Das habe ich mir bei der Recherche gedacht. Das
wirkt aber so. Ja, natürlich kannst du nachhaltig jetzt vielleicht was helfen, wenn es wirklich so sein sollte. Mhm. Nur wer sagt dir, dass dein ach so wichtiger Investor nicht auf einmal wieder keine Lust mehr hat auf das? Warum so nicht einfach PSG dann Charry gehen? Weil es gibt ja auch schon die Gerüchte, dass die Kataris mittlerweile die Lust und die Freiheit an PSG verlieren.
Was mich ehrlich gesagt nicht wundern würde.
Ja, aber dann wäre das wieder vielleicht der spannende Faktor. Nicht? Dann bricht der Kader Krösus weg und dann plötzlich hätte es da wieder mehr Ausgeglichenheit.
Ja, könnte auch spannend
sein. Aber wie gesagt, also ich glaube...
Abschließend
Entschuldigung, ich glaube, den Ligen muss bewusst sein, was sie für eine Verantwortung haben. Eine Liga zu leiten ist nicht einfach nur irgendein cooler Fußballfunktionärsjob. Nein, du musst wirklich darauf achten. Und da gibt es Mechanismen, egal wo in England ist, an wer darf einen Verein kaufen und wer darf ihn nicht kaufen. Wenn das dein Modell ist, das du hast.
Siehe zum Beispiel die Übernahme für Everton, die völlig zu Recht ewig dauert hat.
Genau. Und du musst halt da wirklich vorausdenken, was bedeutet das, wenn du solche finanziellen Druck auslöst in einer Liga, wenn aber gleichzeitig auf Ertragsseiten nicht jeder Meister werden kann? Und da ist es halt mitunter, tendiert man ganz stark zu nicht nachhaltigen Lösungen im Moment. Weil ich muss ja mithalten,
so quasi. Apropos nicht nachhaltig, das sind oft auch deine Einschätzungen, wenn es darum geht, irgendwas einen Tipp abzugeben.
Ja,
das lieben die Leute draußen.
Ja.
Steffen dabei zu ertappen, wie er vorschlägt.
Ja.
Lyon, nächste Saison, 9. Liga oder nicht?
Es gibt ja irgendwie, ich habe einmal gehört, wer in Österreich glaubt, dass Rapid und Austria jemals aufgrund von Finanzproblemen absteigt, hat den österreichischen Fußball nicht verstanden.
Finde ich gut.
Habe ich es recht sympathisch gefunden. Ja, was immer heißt.
Für Graz gilt das nicht so.
Nein, es hat immer geheißen, ja, die Austria schaut so schlecht finanziell aus. Und da ist mir mal gesagt worden von jemandem, dessen Meinung ich sehr wertschätze, wenn du glaubst, dass die jemals absteigen werden, hast du den österreichischen Fußball nicht verstanden. Jetzt hat Frankreich gezeigt, dass sie es exekutieren mit Bordeaux. Und das lässt mich nicht für positiv denken, glauben, wenn es um Lyon geht, ehrlich gesagt.
Also 14 Tage für 70 Millionen, das ist zu wenig Zeit.
Das oder sonst halt bis Jahresende den Kahn noch aus dem Dreck ziehen.
Ja. Okay, ich glaube, wir haben ein bisschen ein Bild gezeichnet, wie es in der Liga ausschaut. Dabei haben wir viele Dinge noch nicht besprochen. Fan-Ausschreitungen, die an der Tagesordnung stehen.
Ja, das ist der nächste Punkt, richtig, ja.
Es kocht rundherum. Ich glaube, wir werden uns vielleicht da nochmal mit dem Thema beschäftigen in absehbarer Zeit, wenn sie dann doch tatsächlich mal was dran hat, entweder in die eine oder in die andere Richtung. Bis dorthin, Detektive, bleibt auf der Spur. Vielen Dank fürs Einschalten und schaltet bitte nächste Woche wieder ein, wenn es heißt Spielfrei, der Fußball-Podcast direkt aus Graz. Ciao.
Adelmann und Stegisch präsentierten Spielfrei, der Fußball-Podcast.
Cut.
Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.